RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Bukoing Choing. Guten Morgen. Die elektronische Patientenakte soll ab dem 29. April in ganz Deutschland eingesetzt werden können. Das hat der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Lauterbach angekündigt. Bisher wurde die digitale Akte in mehreren Bundesländern getestet. Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl-Meurer.
Der SPD-Politiker schreibt, dass nun alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind. Mit der EPA können Ärztinnen und Ärzte auf wichtige Informationen ihrer Patienten zugreifen, etwa Befunde anderer Ärzte, Impfungen oder Rezepte. Das soll die Behandlung verbessern und gefährliche Medikamentenkombinationen verhindern.
Brandenburg stellt nun doch Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau bereit. Das hat am Abend das Infrastrukturministerium in Potsdam angekündigt. Demnach sind für dieses Jahr 250 Millionen Euro vorgesehen. Das sind rund 30 Millionen mehr als 2024. Bei den Haushaltsberatungen wurden die Fördermittel kürzlich noch in Frage gestellt. Weil gespart werden muss, hatte Bauminister Tabbert nur wenig Spielraum dafür gesehen. In Brandenburg werden immer weniger Kinder geboren. Der Rückgang ging auch im vergangenen Jahr weiter. Laut den Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die noch nicht veröffentlicht sind, kamen 2023 rund 15.160 Mädchen und Jungen zur Welt, knapp 730 weniger als im Vorjahr. Mario Köhne, RBB 24.
Gerade in ländlichen Regionen bleibt die Geburtenrate laut Brandenburgs Gesundheitsministerium auch in den kommenden Jahren auf niedrigem Niveau. Nach der Wende war die Geburtenzahl zunächst zurückgegangen und bis 2016 wieder gestiegen. Seitdem werden in Brandenburg jedes Jahr wieder weniger Kinder geboren.
Patienten der Charité müssen sich heute und morgen wieder auf eine eingeschränkte Betreuung einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Tochtergesellschaft CFM zum Streik aufgerufen. Sie fordert, dass die mehr als 3.200 Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden, der an der Charité gilt. Der Ausstand soll am Freitagmorgen nach der Nachtschicht gegen 6 Uhr enden. Die Beschäftigten hatten schon Anfang April gestreikt. Borussia Dortmund ist in der Fußball-Champions League ausgeschieden. Der Bundesligist hat zwar am Abend das Viertelfinal-Rückspiel zu Hause gegen den FC Barcelona mit 3:1 gewonnen. Im Hinspiel waren die Spanier aber mit 4:0 erfolgreich. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, es ist bewölkt oder klar. Derzeit in Berlin-Adlershof 13 Grad, 12 in Dahlem, in Perleberg 14 Grad und in Rathenow 10. Am Tage verbreitet sonnig oder locker bewölkt bei Höchstwerten von 23 bis 27 Grad. Morgen am Donnerstag heiter bis wolkig und trocken. Die Höchstwerte dann 20 bis 29 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten im Tunnel Löwenich bis 5 Uhr gesperrt. A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Dreieck Weil am Rhein und Grenzübergang Weil am Rhein-Basel. 1 Kilometer LKW-Stau auf der rechten Spur. A7 Hamburg Richtung Flensburg. Der Elbtunnel ist nach Auslösung der Höhenkontrolle gesperrt. A29 Wilhelmshaven Richtung Holdenburg. Im Wilhelmshavener Kreuz ist die Ausfahrt zur B210 Richtung Jever wegen Bauarbeiten bis 6 Uhr gesperrt. Die A270 Blumenthal Richtung Ilpol wird zwischen Bremen-Rönnebeck und Fegesack-Mitte morgen von 9 Uhr bis 15 Uhr gesperrt. Die A270 Blumenthal Richtung Ilpol wird zwischen Bremen-Fegesack-Mitte und St. Magnus von 9 Uhr bis 15 Uhr gesperrt. Stuttgart, der Berger Tunnel Richtung Uferstraße ist wegen einer Nachtbaustelle bis 5 Uhr gesperrt. Und die letzte Meldung für den Moment, die B75 Wilhelmsburg Hamburg Richtung Buchholz ist zwischen Georgswerda und Wilhelmsburg wegen einer Ölspur gesperrt. Fahren Sie bitte vorsichtig und kommen Sie gut durch den Verkehr und in den neuen Tag.
Die ARD Infonacht.
Mit Maja Weber aus dem NDR Infostudio in Hamburg einen schönen guten Morgen. Wohin steuern die USA unter Präsident Trump? Nachdem er Unternehmen und Behörden die Weltanschauung seiner Regierung aufgezwungen hat, sind jetzt offenbar die Universitäten dran. Fördergelder in Milliardenhöhe für die Elite-Universität Harvard liegen auf Eis, weil die international renommierte Hochschule den geforderten Richtungswechsel, etwa bei der Zulassung von Studierenden, nicht mitmachen möchte. Genauso wenig wie bei der politischen Durchleuchtung der Immatrikulierten. Helge Fuest hat in den ARD-Tagesthemen mit Constanze Stelzenmüller gesprochen. Sie ist die Direktorin des Center on the United States and Europe und arbeitet bei der Brookings Institution, einer Forschungsstelle für die transatlantischen Beziehungen. Helge Fuest hat sie gefragt, was hinter dem Machtkampf zwischen Donald Trump und der Elite-Universität steckt.
Ich glaube, man muss hier sagen, dass Harvard hier stellvertretend nicht nur für andere private Universitäten genommen wird, sondern ich glaube für das gesamte amerikanische Bildungssystem, denen die MAGA-Rechte, die ja Trump an die Macht gebracht hat, sozusagen korrupte Elitenbildungsreproduktion vorwirft, um es jetzt mal wissenschaftlich zu formulieren. Natürlich wird da Elitenreproduktion betrieben, aber eben auch ganz wichtige Grundlagenforschung auf einem Niveau, das weltweit Vergleichbares sucht. Das ist jetzt in Gefahr. Man muss allerdings sagen, dass der Präsident von Harvard, die mit einer der reichsten dieser privaten Universitäten ist, eine so klare Position bezogen hat, ist auch wichtig für die weniger wohlhabenden und die kleineren privaten Universitäten, auch die öffentlichen, weil die sich damit sozusagen im Schatten von diesem Widerstand geschützt fühlen können.
Dann schauen wir etwas größer drauf. Das ist ja ein sehr radikaler und schneller Umbau, den Trump da steuert in den USA. Und obwohl vieles dabei chaotisch immer wieder aussieht, scheint eine Strategie dahinter zu stecken. Von wem und was ist sein Ziel?
Es sind eigentlich zwei Gruppen, die hinter und um Trump versuchen, den amerikanischen Staat umzubauen und nebenbei im Übrigen auch die internationale Sicherheitsordnung, die Weltwirtschaftsordnung und die Weltwährungsordnung, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben. Aber innenpolitisch geht es darum, eigentlich die amerikanische repräsentative Demokratie, die ja mal Pate gestanden hat für das westdeutsche Grundgesetz 1949 unter anderem, zu entkernen. Und die sogenannten Checks and Balances, also die Gewaltenteilung und die Gewaltentrennung, die Einhegung der Macht der Exekutive, all das aufzuheben zugunsten einer entgrenzten Exekutive, an deren Spitze dann der amerikanische Präsident mit im Grunde genommen uneingeschränkter Machtwille stehen würde. Das ist ungeheuerlich, sowas hat es in der amerikanischen Verfassungsgeschichte noch nicht gegeben.
Sie sprechen die Gewaltenteilung an. Viele haben ja eine lange Zeit gehofft, dass eben diese Gewaltenteilung Trump daran hindert, die Demokratie besonders zu schwächen. Stimmt das dann nicht mehr?
Ich habe eben von einem Versuch gesprochen, einer Strategie. Ob es diese Strategie aufgeht, ob die amerikanische Zivilgesellschaft, die Institutionen, die Mittlerorganisationen, zu denen ja auch die Universitäten gehören, ob die sich nicht doch erfolgreich wehren können, ist, glaube ich, noch offen. Diese Schlacht hat gerade erst angefangen. Und es war schon beunruhigend, dass sich in den Monaten seit der Wahl und seit der Amtseinführung von Trump am 20. Januar wochenlang erstmal sehr wenig Widerstand geregt hat gegen bereits sehr drakonische Maßnahmen. Aber jetzt sieht man langsam in den Institutionen, auch im Senat und im Kongress, ein Aufblühen, ein sich erstes Regen. Also ich hätte mir das früher gewünscht, viele Amerikaner und Amerikanerinnen auch. Aber ich glaube, jetzt ist der Kampf aufgenommen.
Verschlafen da beispielsweise die Demokraten ihre Aufgabe als Opposition? Weshalb ist es insgesamt im Land dann doch noch so ruhig?
Ich glaube nicht, dass es im Land ruhig ist. Vor ein paar Wochen haben wir gesehen, sogenannte Town Halls, also im Grunde genommen erregte Treffen von republikanischen Kongressabgeordneten in ihren Wahlkampfbüros zu Hause quer durch die USA, wo diese Abgeordneten von Bürgern beschimpft wurden. Sie wurden dann erstmal, glaube ich, von der Parteileitung angewiesen, keine solchen Wahlkampfbüro-öffentlichen Treffen mehr zu machen mit Bürgern. Da ist der Unmut sehr groß und der ist spätestens dann, glaube ich, für jeden Amerikaner spürbar geworden mit dem Chaos auf den Finanzmärkten nach dem sogenannten Liberation Day am 2. April, als die Strafzölle verkündet wurden. Weil fast jeder Amerikaner eine aktiengestützte Rente hat, den sogenannten 401k-Plan, und den in der Regel sehr regelmäßig auf einer Börsen-App checkt. Und da wurde auch nach dem letzten klar, dass das unmittelbar den eigenen Haushalt und das eigene Portemonnaie betrifft. Und das wurde dann sehr schnell an die Abgeordneten und nach Washington gemeldet.
Das war Constanze Stelzenmüller, die Expertin vom Center on the United States and Europe, im Gespräch mit Helge Fuest in den ARD-Tagesthemen. Wie umgehen mit Personen, die aus ihrer Heimat geflohen und nach Deutschland eingewandert sind und dann schwere Straftaten begehen? Auch hier in Deutschland wird darüber immer wieder diskutiert und bei besonders schweren Verbrechen werden diese Menschen oft nach dem Urteil in ihre Heimatländer abgeschoben. Donald Trump will das toppen. Es geht ihm längst nicht mehr nur um Geflüchtete. Trump möchte verurteilte US-Bürgerinnen und Bürger abschieben. Wohin? Das hat er sich auch schon überlegt, nach El Salvador. Wie Trump auf diese Idee gekommen ist, zeichnet Carsten Kühntop nach.
In dem Megagefängnis CECOT in El Salvador sitzen derzeit Schätzungen zufolge etwa 40.000 Menschen ein. Einige hundert von ihnen wurden im März aus den USA abgeschoben, angebliche Bandenmitglieder. Für ihre Unterbringung lässt US-Präsident Trump rund 6 Millionen Dollar nach El Salvador überweisen jährlich. Erst am Wochenende hatte man 10 weitere Menschen dorthin ausgeflogen, auch sie Ausländer. Das Ganze funktioniert so gut, dass Trump nun erneut laut darüber nachdenkt, mit kriminellen US-Bürgern ähnlich zu verfahren. Wir haben einheimische Kriminelle. Kriminelle, die Leute vor die U-Bahn stoßen oder die ältere Ladies mit einem Baseballschläger hinten auf den Kopf hauen, wenn die gerade nicht hinschauen. Absolute Monster. Die würde ich gerne zu der Gruppe dazu tun und sie aus dem Land schaffen. Aber wir müssen da mal die Gesetze checken, okay?
You'll have to be looking at the laws on that, Steve, okay?
Trump sprach im Oval Office vor Reportern, als er El Salvadors Präsident Nayib Bukele begrüßte. Es war nicht das erste Mal, dass Trump sagte, er würde kriminelle Amerikaner gerne nach El Salvador schicken. Aber so deutlich wie jetzt äußerte er sich bisher nicht. Trump fügte hinzu, dass die Justizministerin gerade prüfe, wie die Rechtslage diesbezüglich sei. Aus Sicht des ehemaligen Staatsanwalts Elliot Williams ist sie eindeutig. Zum Beispiel allein schon wegen des 8. Verfassungszusatzes, der verbietet grausame und ungewöhnliche Bestrafung, worum es sich bei einer Überstellung in ein Gefängnis in El Salvador zweifelsfrei handele. Williams bei CNN. Die Verfassung sagt wortwörtlich, wie Menschen zu inhaftieren sind. Das gilt seit 250 Jahren. Aber Donald Trump blufft fast nie, sondern auf diese Weise normalisiert er Dinge. Er haut einfach mal was raus. Und dann sagen die Leute, ach, der macht Scherze. Das Gesetz ist aber ganz klar. Kaum Hoffnung gibt es für Kilmer Abrego Garcia. Der Salvadorianer war im März aus den USA in das CECOT-Gefängnis abgeschoben worden. Ein Fehler, wie die Trump-Regierung danach eingestand. Gefragt, ob er etwas für den Mann tun werde, antwortete El Salvadors Präsident Bukele.
The question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States?
Lächerlich sei diese Frage, so Bukele. Wie könne er einen Terroristen in die Vereinigten Staaten schmuggeln? Gegen Abrego Garcia wurde in den USA nie Anklage erhoben. Die US-Regierung behauptet jedoch, der Migrant sei ein Bandenmitglied, veröffentlichte dafür bisher aber keine Beweise. Abrego Garcia genoss rechtliche Duldung in den USA. Der oberste Gerichtshof urteilte kürzlich, die Regierung müsse eine Rückkehr von Abrego Garcia nach Amerika unterstützen.
Und es gibt eine weitere Entwicklung. Offenbar will US-Präsident Donald Trump die Ausgaben der US-Regierung insgesamt drastisch senken. Medienberichten zufolge sollen auch im Außenministerium die Gürtel enger geschnallt werden. In Deutschland steht demnach die Schließung zweier Konsulate zur Debatte. Constanze Kieser fasst zusammen.
Das könnte zu großen Einschnitten führen bei internationalen Organisationen wie der UN oder der NATO. Die New York Times und die Washington Post berufen sich auf interne Dokumente der Trump-Regierung. Demnach sei für das Außenministerium im nächsten Jahr nur noch ein Budget von 28 Milliarden Dollar vorgesehen. Bislang sind es mehr als 54 Milliarden Dollar. In anderen US-Medien wird auch über die Schließung von amerikanischen Botschaften und Konsulaten im Ausland spekuliert. Indessen hat der ehemalige US-Präsident Biden einen Auftritt in Chicago für eine erste öffentliche Kritik an der Trump-Regierung genutzt. Er warnte vor einer Spaltung des Landes. Nach Bidens Auffassung hat die neue Administration in weniger als 100 Tagen viel Schaden angerichtet und viel zerstört.
Es ist 5.14 Uhr. Wir schauen einmal etwas ausführlicher auf das Wetter in Deutschland. Am Tage im Westen wechselnd bis stark bewölkt und Regen, der sich im Tagesverlauf ausbreitet. Stellenweise verstärkt er sich gewitterig. Im Osten und Südosten verbreitet trocken und oft heiter, teils sonnig. Höchstwerte 10 Grad in der Eifel, um 20 Grad in Unterfranken und bis zu 27 Grad an Oder und Neiße. Und hier noch einige Temperaturen in den größeren Städten. Berlin 14 Grad bedeckt, Frankfurt am Main 11 Grad nach Nebel. Dresden 13 Grad bedeckt, Hamburg 15 Grad leichter Regen, Kiel 15 Grad nach Regen, Köln 11 Grad bedeckt, Leipzig 12 Grad klar, München 11 Grad bedeckt und in Rostock bei 15 Grad wolkig. Egal wie das Wetter wird, kommen Sie gut in den Tag.
Die ARD-Infonacht.
Wenn alles nach Plan geht und Union und SPD ab Mai die neue Bundesregierung stellen, dann haben besonders Pendlerinnen und Pendler Grund zur Freude. Die Pendlerpauschale soll nämlich angehoben werden auf 38 Cent und das ab dem ersten Kilometer des Arbeitsweges. Das würde all jenen zugutekommen, die einen langen Weg auf sich nehmen, um zum Arbeitsplatz zu kommen. Kritiker halten die Pendlerpauschale allerdings für klimapolitisch falsch und für sozial ungerecht. Daniel Pokraka aus dem Hauptstadtstudio erläutert Pro und Contra der Pendlerpauschale. Er hat mit dem Deutschen Landkreistag gesprochen und mit dem Umweltbundesamt.
Als Union und SPD vor einer Woche ihren Koalitionsvertrag vorstellten, da sagte CSU-Chef Söder das Gegenteil von dem, was er meinte.
Die Pendlerpauschale wird gesenkt.
Nein. Steigen soll sie natürlich, um Pendler zu entlasten. Zum 1. Januar nächsten Jahres wollen Union und SPD die Entfernungspauschale erhöhen. Von 30 auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer des Arbeitswegs. Zurzeit gibt es 38 Cent erst ab dem 21. Kilometer. Dazu ein Beispiel. Wer 30 Kilometer von seiner Arbeitsstätte entfernt wohnt und an 220 Tagen zur Arbeit fährt, der kann für dieses Jahr gut 2.150 Euro von der Steuer absetzen. Steigt die Pendlerpauschale wie geplant, sind es im nächsten Jahr 350 Euro mehr. Was die Betroffenen freut, sehen Umwelt- und Klimaschützer kritisch.
Durch das Pendeln zur Arbeit im Berufsverkehr werden jährlich rund 137 Milliarden Fahrzeugkilometer zurückgelegt mit dem Pkw. Und diese Strecken führen natürlich zu hohen Treibhausgasemissionen in Höhe von ca. 30 Millionen Tonnen jährlich.
Sagt Christine Kornherr, Expertin für umweltschädliche Subventionen beim Umweltbundesamt. Sie und andere Kritiker sehen in der Pendlerpauschale einen steuerlichen Anreiz für klimaschädliches Verhalten, weil Pendler in der Mehrzahl mit dem Auto zur Arbeit fahren und nicht mit Bus oder Bahn. Ganz anders blickt der Deutsche Landkreistag auf die Pendlerpauschale. Dort ist Matthias Wohltmann für das Thema zuständig und weist darauf hin, dass der Staat Steuerzahler nach Leistungsfähigkeit besteuert.
Und das bedingt, dass beruflich bedingte Kosten.
Wir unterbrechen ganz kurz.
Das betrifft die doppelte Haushaltsführung.
Wir unterbrechen ganz kurz den Beitrag für einen Falschfahrer, eine Meldung. Ein Falschfahrer auf der A40 Duisburg-Essen zwischen Duisburg-Kaiserberg und Mülheim an der Ruhr. Da kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A40 Duisburg-Essen zwischen Duisburg-Kaiserberg und Mülheim an der Ruhr ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen.
Als Union und SPD vor einer Woche ihren Koalitionsvertrag vorstellten, da sagte CSU-Chef Söder das Gegenteil von dem, was er meinte.
Die Pendlerpauschale wird gesenkt.
Nein, steigen soll sie natürlich, um Pendler zu entlasten. Zum 1. Januar nächsten Jahres wollen Union und SPD die Entfernungspauschale erhöhen. Von 30 auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer des Arbeitswegs. Zurzeit gibt es 38 Cent erst ab dem 21. Kilometer. Dazu ein Beispiel. Wer 30 Kilometer von seiner Arbeitsstätte entfernt wohnt und an 220 Tagen zur Arbeit fährt, der kann für dieses Jahr gut 2.150 Euro von der Steuer absetzen. Steigt die Pendlerpauschale wie geplant, sind es im nächsten Jahr 350 Euro mehr. Was die Betroffenen freut, sehen Umwelt- und Klimaschützer kritisch.
Durch das Pendeln zur Arbeit im Berufsverkehr werden jährlich rund 137 Milliarden Fahrzeugkilometer zurückgelegt mit dem Pkw. Und diese Strecken führen natürlich zu hohen Treibhausgasemissionen in Höhe von ca. 30 Millionen Tonnen jährlich.
Sagt Christine Kornherr, Expertin für umweltschädliche Subventionen beim Umweltbundesamt. Sie und andere Kritiker sehen in der Pendlerpauschale einen steuerlichen Anreiz für klimaschädliches Verhalten, weil Pendler in der Mehrzahl mit dem Auto zur Arbeit fahren und nicht mit Bus oder Bahn. Ganz anders blickt der Deutsche Landkreistag auf die Pendlerpauschale. Dort ist Matthias Wohltmann für das Thema zuständig und weist darauf hin, dass der Staat Steuerzahler nach Leistungsfähigkeit besteuert.
Und das bedingt, dass beruflich bedingte Kosten abgesetzt werden. Das betrifft die doppelte Haushaltsführung, das betrifft Arbeitszimmer, das betrifft Berufsbekleidung und das betrifft eben halt auch die Wegstrecke zur Arbeitsstätte.
Also die Pendlerpauschale als Instrument der Steuergerechtigkeit. Das wiederum sehen Kritiker wie Christine Kornherr vom Umweltbundesamt komplett anders. Die Pendlerpauschale sei verteilungspolitisch ungerecht.
Also von ihr profitieren einkommensstarke Arbeitnehmende viel häufiger und stärker als einkommensschwache.
Unter anderem, weil Menschen mit sehr niedrigem Einkommen so wenig Steuern zahlen, dass sie gar nichts absetzen können. Ungerecht finden es Kritiker außerdem, dass Menschen mit hohen Mieten in teuren Ballungsräumen keine staatliche Unterstützung bekommen und über die Pendlerpauschale indirekt eine Entlastung für die mitfinanzieren, die auf dem Land günstiger wohnen. Mit diesem Argument wiederum kann der Landkreistag nichts anfangen.
Was ist denn die Konsequenz? Möchte man, dass alle Berufstätigen in der Stadt wohnen und arbeiten? Wenn man das wollte, würden sich hier beispielsweise in Berlin die Wohnungsprobleme massiv erhöhen.
Ist die Pendlerpauschale also ein gerechtes Gebot der Vernunft oder ungerecht und klimaschädlich? Eine vertiefte Diskussion darüber dürfte in der zweiten Jahreshälfte anstehen, je näher die von Union und SPD geplante Entlastung für Pendler rückt. Umso lauter, wenn sich herausstellt, welche anderen Gruppen nicht entlastet werden.
Daniel Pokraka berichtete über Sinn und Unsinn aus seiner Sicht für eine höhere Pendlerpauschale. Der voraussichtlich zukünftige Bundeskanzler Friedrich Merz kündigt eine härtere Migrationspolitik an. So sollen die Regeln für den Familiennachzug verschärft und die Aufnahmeprogramme des Bundes für Flüchtlinge beendet werden. Vor allem aber sollen an den Grenzen Zurückweisungen von Asylsuchenden stattfinden, in Abstimmung mit den Nachbarländern. Zur Reaktion dort EU-Korrespondent Matthias Reiche.
Die Führung in Warschau geht davon aus, nicht noch einmal vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Im Oktober 23 hatte Deutschland plötzlich Grenzkontrollen angeordnet, was Polens Regierungschef Donald Tusk als völlig inakzeptabel missbilligte. Grundsätzlich aber sei die polnische Regierung daran interessiert, gemeinsam mit Berlin eine striktere Migrationspolitik umzusetzen, wie ein polnischer EU-Diplomat sagt. Wenn Deutschland unter der Führung von Friedrich Merz bei dem Thema nun einen konsequenten Kurs verfolgen will, sei das nur zu begrüßen, meint auch der Europaparlamentarier Tomasz Tschechowski. Er ist Mitglied der christlich-demokratischen Partei, die in Tschechien mitregiert.
Der neue Kanzler Merz hat ein härteres Vorgehen in der deutschen Migrations- und Asylpolitik angekündigt, aber dies muss mit den Nachbarländern einschließlich der Tschechischen Republik koordiniert werden. Und wir sind bereit, mit Herrn Merz zusammenzuarbeiten, um illegale Migration zu stoppen, nicht nur in unserer Region, sondern in der gesamten Europäischen Union.
Auch im Nachbarland Österreich interpretiert man die von Friedrich Merz im Zusammenhang mit den Zurückweisungen angekündigte Abstimmung vor allem als Zusammenarbeit. Mit dem Hinweis, illegale Zurückweisungen genauso wie illegale Migration zu bekämpfen, hatte Österreichs Innenminister Gerhard Karner noch Anfang des Jahres die Zurückweisungspläne von Friedrich Merz unmissverständlich zurückgewiesen. Inzwischen hat Merz mit dem neuen österreichischen Bundeskanzler Christian Stocker ausführlich über das Migrationsthema gesprochen. Prinzipiell begrüßen wir, dass in Deutschland in der Migrationspolitik nun ein Umdenken stattfindet, sagt Lukas Mandl, der für die regierende österreichische Volkspartei im EU-Parlament sitzt.
Aber Friedrich Merz sagt doch klar dazu, dass die Zurückweisungen in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn erfolgen sollen. Ich erwarte daher eine enge Abstimmung auch und gerade mit Österreich. Und ich erwarte, dass der Druck steigt, den Asyl- und Migrationspakt auf europäischer Ebene umzusetzen.
Damit verbunden wäre beispielsweise ein verstärkter Schutz der EU-Außengrenzen, wo auch ab Mitte 2026 Asylschnellverfahren stattfinden sollen. Bis es soweit ist, müsse man die bestehenden Regeln im Einklang mit dem EU-Recht der Realität anpassen, sagt EU-Innenkommissar Magnus Brunner. Ob das auch dauerhafte Zurückweisungen an den Binnengrenzen einschließen könnte, will sich der Kommissar nicht festlegen.
Wir haben einen Grenzkodex, der gibt gewisse Möglichkeiten natürlich auch. Wir werden uns das natürlich genau anschauen, aber zuerst müssen wir mal anschauen, was überhaupt auf dem Tisch liegt.
Vieles wird dabei von den Gesprächen abhängen, die Friedrich Merz dann als Bundeskanzler mit den Staatschefs der Nachbarstaaten führt. Dass in denen zumeist Parteien der christdemokratischen Parteienfamilie der Europäischen Volkspartei regieren, könnte ein Vorteil für die Pläne von CDU-Chef Merz sein. Allerdings bleiben pauschale Zurückweisungen von Asylgesuchen schwer vorstellbar. Wahrscheinlicher aber wären deutlich schnellere Grenzverfahren für Geflüchtete, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Irina Gneb und mit dem erwarteten Champions League aus von Borussia Dortmund. Der BVB verabschiedete sich allerdings mit Applaus aus der Königsklasse. Nach dem 0:4 im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Barcelona gewann der Bundesligist zu Hause mit 3:1. Aus Dortmund berichtet Daniel Neuhaus.
Borussia Dortmund hat alles für das Wunder vom Westfalenstadion getan. Am Ende reichte es aber nicht. Aber es war ein sehr, sehr ordentliches Spiel von Borussia Dortmund und es gab einen verdienten 3:1-Sieg gegen den FC Barcelona. Der erste Dortmunder Sieg gegen Barcelona überhaupt. Früh eingeleitet durch das Elfmetertor von Guirassy nach 11 Minuten. Und kurz nach der Pause war es wieder Guirassy, der auf 2:0 erhöhte. Und wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn es nicht dieses Eigentor von Benzema bei Ini gegeben hätte in der 53. Minute. Aber Dortmund kam zurück, wieder mit Guirassy zum 3:1 und hatte auch danach noch Chancen. Aber es reichte nicht, um das 0:4 aus dem Hinspiel aufzuholen. Borussia Dortmund scheidet also nach einem 3:1 im Rückspiel aus und kann mit erhobenem Kopf die Champions League verlassen.
Barcelona trifft im Halbfinale nun auf den FC Bayern oder Inter Mailand. Zweiter bereits feststehender Halbfinalist ist Paris Saint-Germain. Der französische Club setzte sich gegen Aston Villa durch. Und damit der Blick zum Tennis. Titelverteidiger Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in München nach einer enttäuschenden Leistung bereits in der ersten Runde gescheitert. Er unterlag dem an Nummer 5 gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo 0:6 und 2:6.
Tut mir leid, dass im deutschen Publikum hier in München speziell mit dem Turniersieg. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass jetzt hier noch ein bisschen Ruck geht, dass ich gut spiele heute hier. Aber es war leider keine gute Leistung und ich habe verdient verloren.
Anders Jannik Hanfmann und der erst 17-jährige Diego de Dura Palomero, die beide überraschend das Achtelfinale erreichten. Wir bleiben in München. Die Basketballer des FC Bayern haben weiter die Chance, sich für die Playoffs der Euroleague zu qualifizieren. Im Play-in-Spiel setzten sich die Münchner in der Verlängerung gegen Roter Stern Belgrad durch. Mit einem weiteren Sieg am Freitagabend wäre das Viertelfinale perfekt. Und damit der Blick auf die Basketballerinnen. Keltern und Salui haben das Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Keltern setzte sich im entscheidenden 5. Halbfinale deutlich gegen Osnabrück durch. Salui bezwang Titelverteidiger Alba Berlin nach Verlängerung mit 75:67. Lars Becker mit den Einzelheiten.
Salui verteidigte robust, war vor allem aus der Distanz deutlich sicherer und erfolgreicher als die insgesamt fehlerhaften Berlinerinnen und lag zur Pause mit 12 Punkten vorn. Mit einem 9:0-Lauf unmittelbar zu Beginn in der zweiten Hälfte war Alba wieder dran, agierte jetzt in der Defense aggressiver und konsequenter und lag schon vor dem Schlussviertel knapp vorne. Salui gelangen im dritten Viertel ganze 3 Punkte. Aber die aufopferungsvoll kämpfenden Saarländerinnen blieben trotz hoher Foulbelastung dran. Alba rettete sich mit 2 Freiwürfen in die Verlängerung, schien mit der tieferen Bank im Vorteil zu sein, aber Salui behielt die Nerven und gewann, angeführt von der überragenden Martha Börs, am Ende verdient. Im Finale trifft der Außenseiter auf den Hauptrundenersten Keltern.
Die deutschen Eishockeyfrauen haben zum Abschluss der WM-Vorrunde in Tschechien die zweite Niederlage kassiert. Gegen Japan verlor das DEB-Team mit 0:1. Jan Günther berichtet.
Das einzige Tor fiel im Mitteldrittel. Okita traf zur zu diesem Zeitpunkt verdienten Führung für Japan. Das deutsche Team steigerte sich im Schlussviertel, konnte die 0:1 Niederlage aber nicht verhindern und blieb damit zum ersten Mal bei diesem Turnier ohne Torerfolg. Deutschland war bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel für das Viertelfinale qualifiziert und beendet die Gruppe B als Tabellendritter mit 2 Siegen und 2 Niederlagen.
In der Runde der letzten 8 trifft das DEB-Team nun als klarer Außenseiter auf Vorjahresfinalist USA.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Reza Waffer. Der geschäftsführende Bundeskanzler Scholz reist heute nach Polen. In der Hauptstadt Warschau will er mit Ministerpräsident Tusk zusammenkommen. Bianca Schwarz erklärt, worum es bei dem Treffen vermutlich geht.
Solche Termine im Ausland sind schon eher ungewöhnlich, so kurz vor dem Ende einer Amtszeit. Polen fordert von Deutschland eine Wiedergutmachung der NS-Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs. Der Vorgänger von Tusk hatte mal 1,3 Billionen Euro Reparationszahlungen gefordert. Der jetzige Ministerpräsident Tusk hat das nie gefordert, aber er will konkret finanzielle Hilfen für noch lebende NS-Opfer, ein Mahnmal in Berlin für die polnischen Opfer der Nazis sowie finanzielle Hilfen, um Polen besser vor Russland zu schützen.
Heute wird in Brandenburg an die Schlacht um die Seelower Höhen erinnert. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs lieferten sich deutsche und sowjetische Soldaten erbitterte Kämpfe. Zehntausende starben. Die heutige Gedenkveranstaltung wird aber aus einem anderen Grund überschattet. Aus Seelow Robert Schwarz.
Bereits im Januar empfahl das Auswärtige Amt Ländern und Kommunen, russische und belarussische Vertreter nicht zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. In dem vertraulichen Schreiben, das dem RBB vorliegt, warnt das Auswärtige Amt, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisiert und mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung bringt. Sollten russische Vertreter unangekündigt erscheinen, könne man laut Auswärtigen Amt vom Hausrecht Gebrauch machen. Die Schlacht um die Seelower Höhen war die größte Schlacht des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden.
5 Jahre nach den ersten Corona-Fällen haben sich zahlreiche Länder auf einen Pandemievertrag geeinigt. Ziel ist, ein erneutes Chaos durch Infektionskrankheiten zu verhindern. Aus der Nachrichtenredaktion Friederike Hoppe.
Nach gut 3 Jahren und vielen durchdiskutierten Nächten haben die Unterhändler in Genf jetzt einem Vertragstext zugestimmt. Er soll im Mai von den 194 Mitgliedern der Weltgesundheitsorganisation verabschiedet werden. Der Vertrag gilt dann aber nur in Ländern, deren Parlamente ihn unterschrieben haben. Die WHO kann auch künftig keine Lockdowns, Reisebeschränkungen oder Impfungen anordnen. Die Vereinbarung gilt als ein wichtiger Sieg für die globale Gesundheitsorganisation. Ihr drohen drastische Kürzungen sollte die US-Regierung unter Donald Trump weniger Geld zur Verfügung stellen.
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt heute darüber, ob Flüchtlinge nach Griechenland abgeschoben werden dürfen. Konkret geht es um die Klagen eines in Nordgaza geborenen Mannes mit ungeklärter Staatsangehörigkeit und eines Somaliers. Beide wurden in Griechenland als schutzberechtigt anerkannt. Danach stellten sie in Deutschland weitere Asylanträge, die abgewiesen wurden. Gegen ihre drohende Abschiebung wehren sie sich vor Gericht. Das Wetter in Deutschland. Am Tage ist es meist heiter und trocken, im Westen wechselhaft mit Regenfällen und ein paar Gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad in der Eifel und 27 Grad an Oder und Neiße. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir beginnen mit einer Gefahrenmeldung. Achtung, Falschfahrer auf der A40 Duisburg-Essen zwischen Duisburg-Kaiserberg und Mülheim an der Ruhr. Da kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A40 Duisburg-Essen zwischen Duisburg-Kaiserberg und Mülheim an der Ruhr, da ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. A4, Frankfurt Richtung Dresden, in Höhe Merane. Tagesbaustelle gesperrt am 16.04.25, also heute von 11 Uhr bis voraussichtlich 13 Uhr. A4, Frankfurt Richtung Dresden, Abfahrt Merane, Tagesbaustelle. Entschuldigung, das ist die gleiche Meldung. Von circa 11 Uhr bis voraussichtlich 13 Uhr. Gesperrt. Und die A4 Richtung Frankfurt, Abfahrt Merane, am ebenfalls von 9 Uhr bis voraussichtlich 11 Uhr gesperrt. Die A4 Richtung Frankfurt Auffahrt Meerane, Tagesbaustelle, von circa 9 Uhr bis voraussichtlich 11 Uhr gesperrt. A4 Richtung Frankfurt zwischen Glauchau West und Auffahrt Meerane, Tagesbaustelle gesperrt, von circa 9 Uhr bis voraussichtlich 11 Uhr. A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Dreieck Weil am Rhein und Grenzübergang Weil am Rhein Basel, 1 Kilometer LKW-Stau auf der rechten Spur. A29 Wilhelmshaven Richtung Oldenburg, am Wilhelmshavener Kreuz ist die Ausfahrt zur B210 Richtung Jever wegen Bauarbeiten bis 6 Uhr gesperrt. Die A270 Blumenthal Richtung Ilpol wird zwischen Bremen-Rönnebeck und Fegesack-Mitte morgen von 9 Uhr bis 15 Uhr gesperrt. Die A270 Blumenthal Richtung Ilpol wird zwischen Bremen-Fegesack-Mitte und St. Magnus von 9 Uhr bis 15 Uhr gesperrt. A861 Dreieck Hochrhein Richtung Schweiz zwischen Rheinfelden Mitte und Grenzübergang Rheinfelden, 1 Kilometer LKW-Stau auf der rechten Spur. Die B75 Wilhelmsburg Hamburg Richtung Buchholz ist zwischen Georgswerda und Wilhelmsburg wegen einer Ölspur gesperrt. Und die letzte Meldung für den Moment, B93 Schneeberg Richtung Borna in Höhe Meerane, Tagesbaustelle gesperrt, von ca. 11 Uhr bis voraussichtlich 13 Uhr. Kommen Sie gut durch den Verkehr und in diesen neuen Tag.
Die ARD Infonacht.
Mit Maja Weber. Schönen guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen oder haben Sie Aktien? In diesen Tagen ist das ein wahrlich bitterer Scherz. Die Zölle, die US-Präsident Donald Trump erhoben hat, haben an den Aktienmärkten gelinde gesagt für Chaos gesorgt und zu einigen bösen Überraschungen geführt bei denjenigen, die in ihre Aktiendepots schauen. Zumal einige Menschen auch als Kleinanleger ihre Altersvorsorge auf Aktien aufgebaut haben. Fachleute warnen jetzt vor vorschnellen Reaktionen. Panik ist ohnehin keine gute Ratgeberin. Ann-Britt Backenbüll war in der Frauenfinanzgruppe in Hamburg zu Besuch und hat mit Beraterinnen und Anlegerinnen über die aktuelle Situation gesprochen.
So diese kurze kleine Aufatmungssituation bei den Börsen beruhigt mich jetzt im Moment noch nicht.
Durchzuatmen, das traut sich Nathalie Aulbach noch nicht. Die Finanzberaterin sitzt an ihrem Schreibtisch im Großraumbüro der Frauenfinanzgruppe in Hamburg. Durch ihre Brille wirft sie einen prüfenden Blick auf den aktuellen Punktestand des DAX. Ein Becher Kaffee steht griffbereit am Platz. Seit Tagen beobachten Nathalie Aulbach und ihre Kolleginnen die Berg- und Talfahrt, auf die US-Präsident Donald Trump die Börsen derzeit schickt.
Wie heftig, wie schnell und wie vermeintlich willkürlich, das war überraschend.
New Economy Blase, Finanzkrise, Corona-Pandemie. Die 50-Jährige kann und kennt Krisen, doch mit Trump ist alles anders.
Einzigartig ist, glaube ich, die Impulsivität, die wir hier erleben und die gefühlt ja auch von einem oder einigen wenigen Menschen kommt. Ich habe keine Ahnung, was morgen passiert. Haben wir normalerweise in Krisen auch nicht wirklich. Aber zumindest gibt es historische Daten, auf die man sich zurückziehen könnte.
Doch vergleichbare Situationen gibt es nicht. Alles ist offen. Seit 22 Jahren berät Nathalie Aulbach in der Hamburger Frauenfinanzgruppe gezielt Frauen. Selten saß der Schock bei ihren Kundinnen so tief. Wie bei Anlegerin Sophie. Sie hat Fragen über Fragen.
Was bedeutet das jetzt am Ende für mich selbst ganz konkret? Was kann ich jetzt am besten tun? Als Endverbraucherin sitzt man da und ist so ein bisschen abhängig von der Nachrichtenlage und doch sehr verunsichert, weil man eben auch nicht so richtig weiß, wie geht es weiter.
Seit 6 Jahren investiert die Doktorandin in Fonds, die an der Börse gehandelt werden. Durch die Zollpolitik der USA ist auch ihr Depot ins Minus gerutscht. Trotz einer 90-tägigen Zollpause. Gerade deshalb warnt die Finanzberaterin vor Panik. Stattdessen empfiehlt sie, die Füße stillzuhalten. Das hält auch Sophie für die beste Strategie.
Es geht hoch und es geht runter und irgendwie zu verkaufen hilft nicht unbedingt. Jetzt schon was nachzukaufen ist vielleicht auch noch etwas unsicher, so dass ich denke, aktuell sagt auch so mein eigenes Bauchgefühl noch mal abwarten, wie es weitergeht.
Aktuell liegt der DAX ungefähr auf dem Niveau von vor 3 Monaten. Doch niemand weiß, so Geschäftsleiterin Nathalie Aulbach, ob die Kurse nicht noch weiter fallen. Ihre Überlegung?
Vielleicht legen wir da noch mal ein bisschen nach oder jeden Monat ein bisschen was. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber nur, wenn da wirklich noch was ist, was du in nächster Zeit nicht benötigst, unter keinen Umständen.
Denn eine goldene Regel sollten alle beherzigen und die langfristig auf Gewinne setzen. Immer etwas auf der hohen Kante haben. Darauf poche sie in jedem Beratungsgespräch.
Ein ganz wichtiger Punkt ist die liquide Rücklage. Jederzeit eine Summe X auf dem Tagesgeldkonto liegen zu haben, an die ich rankomme. Ob das Auto kaputt ist, neue Waschmaschine benötigt wird oder was auch immer. Das ist elementar für alle.
Anlegerin Sophie will die Kursschwankungen erst einmal aussitzen und vorerst seltener in ihr Depot schauen.
Wirtschaft.
Ein Produkt kaufen, hinterher online den Kassenbon hochladen und Geld zurückbekommen. Solche sogenannten Cashback-Programme werden von manchen Herstellern seit Jahren eingesetzt. Ähnlich sieht es aus mit einem Wechselbonus, etwa bei einem Neuabschluss des Handyvertrags. Doch funktioniert das in der Praxis immer? Bekommen Kundinnen und Kunden tatsächlich einen Bonus bzw. ihr Geld zurück? Wiebke Nielsen berichtet.
Cashback wirkt, sagt Christoph Burmann, Professor für innovatives Markenmanagement an der Universität Bremen. Mehr noch als Aktionen mit dem Versprechen, kaufe Artikel X und erhalte noch einen anderen Gegenstand dazu. Das Geld-Zurück-Prinzip funktioniere unmittelbarer, meint Burmann.
Das machen Unternehmen, weil Cashback-Angebote sehr einfach verständlich sind für die Zielgruppe und weil sie in der Regel eine starke Zugkraft entfalten. Damit Menschen sagen, toll, das war ja eine super Sache, das erzähle ich jetzt weiter, vor allen Dingen in den sozialen Medien, dann verstärkt das den Effekt nochmal.
Geld sei immer ein sehr starkes Argument, das bei Menschen schnell verstanden wird und somit wirkt, so Burmann. Das ergibt auch eine Straßenumfrage in Hamburg zum Thema Cashback.
Ja, habe ich schon mal gemacht. Das war ganz problemlos. Also man muss da auf die Seite gehen und dann gewisse Angaben machen und dann kriegt man das aufs Konto überwiesen.
Wir haben einen neuen Staubsauger gekauft und wenn man den alten einschickt, kriegt man 100 Euro Cashback. Das war schon ein Kaufanreiz.
Weil man dadurch Geld sparen kann und wer braucht denn heutzutage nicht irgendwo mehr Geld, wenn man es irgendwie einsparen kann? Man muss sich vorher die Bedingungen, glaube ich, genau durchlesen und dann muss man halt eben in das System passen, wo es halt funktioniert und dann sollte man es auf jeden Fall nutzen.
Die Bedingungen durchlesen, das ist genau das Stichwort, das auch Jana von Bibra von der Verbraucherzentrale Niedersachsen anführt. In regelmäßigen Abständen erreichen sie immer wieder Beschwerden, weil es mit einem versprochenen Geld zurück nicht klappt. Der Grund findet sich in den Teilnahmebedingungen. Diese sind im Bestellprozess per Link mit der Ware verknüpft oder im stationären Handel per Flyer, Aufsteller oder Aufkleber auf dem Produkt einsehbar. Die Teilnahmebedingungen sind Vertragsbestandteil und erst mit ihnen hat der Verbraucher Anspruch auf Cashback, sagt die Verbraucherschützerin.
Der Verbraucher hat tatsächlich hier die Pflicht, sich zu informieren. Und das sind eben diese Hürden, die dann an diese Geldauszahlung geknüpft sind. Und dazu gehört es, sich in die Teilnahmebedingungen einzulesen.
Und solche Teilnahmebedingungen können eine Menge Einschränkungen machen.
Ob es eine zeitliche Befristung gibt der Aktion, ob sich diese Aktion nur an Neukunden richtet, das ist häufig der Fall. Zum anderen muss man auch konkret prüfen, die Rabatte, mit denen geworben werden, gelten die auch wirklich für das Produkt oder den Tarif, den ich jetzt erwerbe.
Professor Burmann zufolge gilt deswegen die Faustregel, je weniger Nebenbedingungen, Regeln, Kleingedrucktes, umso einfacher. Mit zu vielen Einschränkungen könnten Cashback-Aktionen sogar nach hinten losgehen und zu Frustration bei der Kundschaft führen.
Wenn jemand immer nur mit Preisvorteilen wirbt, dann sagt man auf Dauer, der kann eine gute Qualität und einen guten Service nicht mehr bieten, wenn der ständig immer nur über seine Preisrabatte und Cashback-Programme redet.
Aber auch ohne restriktive Klauseln kann Cashback für den Kunden aufwendig sein. Der Kassenbon muss erst fotografiert und dann hochgeladen werden. Das schreckt manche Verbraucherinnen und Verbraucher ab.
Es klingt nach viel Aufwand.
Wenn das so umständlich ist, dass den Menschen noch mehr Arbeit dadurch zufällt.
Dass ich das dann erst hinterher noch wieder raussuchen muss, den Kassenbon, und wieder hochladen muss. Ich möchte das gerne in der App sofort haben, Geld zurück oder so.
Also wenn es dann direkt beim Kauf den Cashback gibt und ich beim Kauf was machen muss, um es zu kriegen, dann ist die Motivation höher, als wenn ich es im Nachhinein erst machen muss.
Das Sammeln von Daten stehe bei den meisten Cashback-Programmen übrigens gar nicht im Vordergrund, sagt Professor Burmann. Die Konzerne hätten heutzutage genügend andere Angebote, um Daten einzukaufen.
Heute wird auf den Seeloer Höhen der Kämpfe kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht. Am 16. April 1945 begann dort die größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden. Ziel war der Durchbruch der Roten Armee nach Berlin. 80 Jahre nach Kriegsende fällt angesichts des brutalen Krieges, den Russland in der Ukraine führt, der Umgang mit dem einstigen Befreier schwer. Das Auswärtige Amt rät, russische Vertreter vom Gedenken auszuschließen. Auf der Seeloer Höhe ist der russische Botschafter trotzdem willkommen. RBB24-Reporter Robert Schwarz fasst den Streit um das Gedenken zusammen.
Bereits im Januar empfahl das Auswärtige Amt Ländern und Kommunen, russische und belarussische Vertreter nicht zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. In dem vertraulichen Schreiben, das dem RBB vorliegt, warnt das Auswärtige Amt, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisiert und mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung bringt. Sollten russische Vertreter unangekündigt erscheinen, könne man laut Auswärtigem Amt vom Hausrecht Gebrauch machen. Heißt also, diplomatischen Vertretern den Zutritt verwehren. Es ist genau dieser Hinweis im Schreiben, der Friedemann Hanke, CDU-Vizelandrat im Landkreis Märkisch-Oderland, verwundert.
Und es kommt gar nicht in Frage, es gebietet sozusagen der zivilisierte Umgang miteinander und es gebietet aber auch der Ort. Auch hier müssen wir nochmal klar sagen, wir sind ja nicht hier ein Museum, sondern wir sind eine sowjetische Kriegsgräberstätte.
Hanke geht davon aus, dass der russische Botschafter zur Gedenkveranstaltung am Mittwoch kommt, auch ohne Einladung.
Wir werden ganz selbstverständlich ihn herzlich begrüßen. Er ist der Botschafter, er ist der oberste Vertreter eines großen Landes. Der wird natürlich mit der ihm gebührenden Ehren empfangen und begrüßt, selbstverständlich.
Der ukrainische Botschafter Oleksij Makeyev hat dagegen bereits angekündigt, nicht zum Gedenken zu erscheinen. Er kritisiert die Teilnahme von russischen Vertretern. Für die Handlungsempfehlung des Auswärtigen Amtes habe der Botschafter Verständnis. In seinen Augen missbraucht Russland die Geschichte schon lange für politische Zwecke.
Russland präsentiert sich als einziges Opfer und als einziger Sieger über den Nationalsozialismus. Und mit dieser Doppellüge hat Russland Deutschland jahrzehntelang manipuliert.
Makeyev betont, dass Russland die 27 Millionen sowjetischen Opfer im Zweiten Weltkrieg für sich beanspruchen würde. Dabei waren unter den Toten auch schätzungsweise 8 Millionen Ukrainer und Angehörige anderer Nationen. Auch Gedenkstätten wie die Seeloer Höhen oder das Ehrenmal im Berliner Treptower Park würde Russland für sich reklamieren.
Deswegen diese imperiale Denkmäler sind nicht die Orte einer Erinnerung für mich persönlich und für die ukrainische Gemeinde.
Dass Gedenkveranstaltungen in Seelow in der Vergangenheit für russische Propaganda benutzt wurden, bestätigt auch Vizelandrat Hanke. Dem wolle man gerade vor dem Hintergrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine keine Bühne bieten. Deshalb, so Seelows Bürgermeister Robert Nitz, sei im Vorfeld ein stilles Gedenken geplant worden.
Es ist unstrittig, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Und genau aus diesem Hintergrund muss man mit der Sache vernünftig und auch ganz besonnen umgehen.
Für die Stadt Seelow und den Landkreis Märkisch-Oderland steht ein würdevolles Gedenken im Vordergrund. Denn die viertägige Schlacht um die Seelower Höhen war die größte des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden. Wie viele Soldaten zwischen dem 16. und 19. April 1945 ums Leben kamen, ist bis heute nicht geklärt. Schätzungen reichen von 12.000 bis 100.000 Opfern auf deutscher und 33.000 bis 200.000 auf sowjetischer Seite. Für die siegreiche Rote Armee war die Schlacht die letzte größere Hürde auf dem Weg nach Berlin.
Make America great again.
Nur zu welchem Preis?
This is the beginning of Liberation Day.
Drohungen und Dekrete aus dem Weißen Haus.
The US will take over the Gaza Strip.
Amerika, wir müssen reden.
I think we're gonna get it.
Der Podcast mit Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni.
Zusammen mit meiner Frau, der amerikanischen Journalistin Jiffer Bourguignon.
Trump ist gewöhnt, einfach seine eigene Wahrheit weit und breit zu verbreiten, besonders für seine Unterstützer, die glauben einfach, was er sagt. Aber das kommt nicht so gut rüber in der Rest der Welt.
Amerika, wir müssen reden. Dank Rundfunkbeitrag, werbefrei und ohne weitere Kosten. Jetzt die ARD Audiothek App downloaden.
Kultur.
Mit Oslo Stories Träume hat der norwegische Regisseur Dag Johan Haugerud in diesem Jahr auf der Berlinale den Goldenen Bären gewonnen. Der Film ist Teil einer Trilogie, in der es um unterschiedliche Formen von Liebe und Begehren geht. Am 17.03. kam der erste Teil der Oslo Stories Liebe in die deutschen Kinos. Ein Film über die Frage, wie und ob sich Nähe und Intimität unverbindlich außerhalb konventioneller Beziehungen finden lassen. Sigrid Fischer hat den Film gesehen.
Manchmal, wenn ich wieder mal nicht schlafen kann und so ruhelos bin, fahre ich Fähre. Und dabei halte ich dann nach Männern Ausschau.
Okay.
Krankenpfleger Thor erzählt seiner Kollegin, der Urologin Marianne, auf der Fähre zwischen Oslo und der Fjordinsel, auf der er wohnt, von seinen Zufallsbekanntschaften. Er entdeckt sie meist über Dating-Apps wie Tinder oder Grindr.
Es hat was, in einem begrenzten Raum zu sein, wie auf einer Fähre. Und dann zu sehen, wer online ist. Man sieht sie vor sich auf dem Handy und muss einfach nur hochgucken. Sie könnten direkt vor einem stehen.
Aha, und was machst du denn?
Manchmal gar nichts. Oder nur ein paar kurze Blicke austauschen. Oder wir gehen aufs Deck.
Und habt ihr Sex?
Ja, meistens reden wir einfach nur. Vielleicht machen wir was aus.
Marianne findet die Vorstellung reizvoll, Nähe und Intimität ganz unverbindlich auszuleben. Sie war nie verheiratet, ist kinderlos und lässt sich gerade zögerlich auf eine Affäre mit einem zweifach geschiedenen Geologen ein. Der lädt sie zum Essen ein, man redet, kommt sich näher, ein erster Kuss, das Übliche. Es könnte eine Beziehung draus werden, aber dann sehen wir sie auch nachts mit einer Fährenbekanntschaft im Hafenbecken. Ihrer Freundin erzählt sie:
Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich habe mich total frei gefühlt, auf gewisse Weise. Die zwanglose Nähe zu einem Fremden kann sich wirklich gut anfühlen. Sich einfach auf der Fähre zu treffen, das war viel unverbindlicher als ein Date. Nicht wie wenn man sich auf Tinder verabredet oder in einer Bar auf der Lauer sitzt.
Vielleicht will jeder Mensch beides, das Feste und das Unverbindliche. Um die Ambiguitäten und verschiedenen Facetten von Liebesbeziehungen kreisen die Oslo-Stories von Dag Jan Haugerud und darum, andere Sichtweisen zuzulassen. Das alles vermittelt sich vor allem über Dialoge. Handlungsarm und wortreich sind seine Filme. Der Text dominiert die Bilder. Haugerud findet:
To me, there is action in conversation and in communication.
Auch Dialoge beinhalten Handlung, sagt er. Für ihn gehe es in Filmen nicht in erster Linie um Bilder. Worte und Dialoge seien sehr wichtig, denn sie würden widerspiegeln, wer wir sind.
Dialogue is very, very important because it reflects how we are really.
Da spricht auch der Romanautor und Bibliothekar Haugerud, der in seinen drei Filmen Szenarien untersucht, die sich außerhalb der Konventionen bewegen. Vor allem für Frauen, sagt er, die sich dafür rechtfertigen müssten, wenn sie sich Sexabenteuern hingeben wie Marianne. Aber auch ihr schwuler Kollege Thor wird eine neue Erfahrung machen, nämlich, dass in einer Männerbekanntschaft der Sex nicht die Hauptrolle spielen muss. Haugerud setzt sein Thema auch in etwas konstruiert wirkende Bezüge zur Geschichte der Stadt Oslo, zu ihren geologischen Formationen, nichts ist beständig, heißt es da, und zu Krebsdiagnosen, mit denen Mariannes Patienten in der Regel nicht klarkommen, was sie zu der Erkenntnis bringt.
Eins habe ich gelernt, dass der Körper ein Schlachtfeld ist. Und wir profitieren davon, wenn wir uns zu Herzen nehmen, die Dinge anzunehmen und sie nicht zu bekämpfen. Das gilt nicht nur für Krankheiten. Das gilt auch für die Sexualität.
Oslo Stories Liebe ist von durchweg sympathischen Figuren bevölkert, die in großer Natürlichkeit durchaus interessante Gedanken über die menschliche Verfasstheit austauschen. In sanfter, entspannter Atmosphäre und in teils stimmungsvollem Ambiente. Immer wieder sieht man zum Beispiel die nächtliche Silhouette der Stadt. Aber Haugerud könnte dem, was seine Figuren beschäftigt, mehr Nachdruck verleihen, wenn er es etwas mehr szenisch ausgestalten würde, wenn nicht nur die Rede davon wäre, was Thor empfindet, wenn er über die Dating-App Männern auf der Fähre begegnet.
Mir geht's dabei vor allem um den Nervenkitzel, wenn sich die Blicke treffen und man weiß, dass beide on sind.
Sigrid Fischer über den neuen Film von Dag Johan Haugerud, Oslo Stories, Liebe.
Standpunkte.
Viele Zeitungskommentare beschäftigen sich mit einer Personalie, mit Carsten Linnemann. Der CDU-Generalsekretär und enge Vertraute von Parteichef Merz galt als aussichtsreicher Kandidat für das Amt des Wirtschaftsministers. Linnemann hat nun aber klargestellt, dass er gar nicht Minister werden will. Begründet hatte er es damit, dass er als Generalsekretär besser einen Politikwechsel forcieren kann. Die Stuttgarter Zeitung findet die Entscheidung richtig.
Bei der Neufassung des Grundsatzprogramms hat Linnemann Merz geholfen, der Partei ein Profil zu geben. Als Linnemann Generalsekretär wurde, konnte man die berechtigte Frage stellen, ob er CDU-Chef Merz politisch nicht zu ähnlich ist. Jetzt muss Merz in die Kanzlerrolle hineinwachsen und auch alle ansprechen, die ihn nie wählen würden. Merz muss ein anderer werden. Deshalb ist es gut für die CDU, wenn Linnemann bleibt, wer er ist und was er ist.
Focus Online nennt Linnemanns Verzicht auf ein Ministeramt einen Paukenschlag.
Das ist vor allem eine gute Nachricht für die SPD. Mit Linnemann fehlt im Kabinett nun jemand, der für Veränderung steht. Was das für den künftigen Kanzler Merz bedeutet? Eine konservative Wende gibt es nicht.
Der Münchner Merkur spricht von einem schweren Schlag für den künftigen Kanzler Merz und einem Schock für dessen konservative Wähler.
Wie kein anderer stand der CDU-Mittelstandsmann für den versprochenen Politikwechsel. Er war der Architekt der Wirtschaftswende. Doch hat der 47-Jährige keine Lust, als Chef eines kastrierten Ministeriums ein in SPD-Rot geschriebenes Regierungsprogramm inklusive 15 Euro Mindestlohn umzusetzen und dafür seine Glaubwürdigkeit zu opfern. Das verdient Respekt. Aber es ist ein böses Omen für die im Mai startende Merz-Kanzlerschaft.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Gisela Former.
Der Stichtag.
Heute vor 175 Jahren starb Marie Tussaud, Wachsbildnerin und Gründerin des ersten gleichnamigen Museums in London. Sifora Robina mit einem Porträt von Madame Tussaud.
Madame Tussaud wurde in Bern im Jahr 1790 geboren.
Maries Mutter zieht nach dem Tod ihres Ehemanns nach Paris und arbeitet als Haushälterin bei dem Arzt und Wachsbildner Philipp Curtius,
welcher später die Rolle des Vaters einnahm und sie legal adoptierte.
Dr. Curtius stellt in Paris Wachsbildnisse her. Zu seinen Kunden gehören über die Jahre Prominente, die sich gerne selbst abbilden lassen. Marie lernt früh das Handwerk und unterstützt ihren Adoptivvater. 1778 modelliert sie ihre erste Wachsfigur, den Autor und Philosophen Voltaire. Einige Jahre später wird die talentierte junge Frau, die ihre Haare gerne hoch auftürmt, um größer zu wirken, als Zeichenlehrerin der Schwester König Ludwigs eingestellt. Die Halbwaise Marie Großholz hat es weit gebracht. Doch dann bricht die Französische Revolution aus. Die Nähe zum Königshaus wird ihr zum Verhängnis. Marie Großholz wird monatelang eingekerkert. Da sie aber auch Revolutionäre durch ihre Arbeit verewigt hat, entgeht sie der Guillotine. Sie heiratet den französischen Ingenieur François Tussaud. Gemeinsam haben sie zwei Söhne. Marie Tussaud zieht wegen Frankreichs Wirtschaftskrise nach London. Im Februar 1803 erscheint in der Londoner Tageszeitung The Morning Chronicle Madame Tussauds erste Anzeige für das eigene Geschäft.
Den Liebhabern von Kunst und Altertum. Im unteren Theater des Lyzeums ist jetzt ausgestellt die kompletteste ägyptische Mumie, die je in Europa zu sehen war.
Sowie hervorragende Charaktere der jetzigen Regierung Frankreichs.
Alle genau nach dem Leben modelliert und in natürlicher Größe.
Heißt es weiter in der Anzeige. Das Wachsfigurenkabinett bekommt jetzt ein eigenes Museum. Am 16. April 1850 stirbt Marie Tussaud. Das war heute vor 175 Jahren.
Das war der Stichtag von Sifora Robina und das war es auch mit der ARD-Infonacht. Mein Name ist Maja Weber. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Es ist gleich 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns derzeit keine aktuellen Meldungen vor. Und auch im Stadtverkehr Berlin ist es noch recht ruhig. Hier einige Hinweise zu Baustellen. A100 Richtung Wedding wegen der Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Friedrichsfelde-Rienstraße vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Rummelsburg-Nöldner Straße. Zwischen Stadthaus und Lückstraße ist für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Grund sind Tiefbauarbeiten bis Ende Mai auch hier. Bei der S-Bahn fahren wegen Bauarbeiten Ersatzbusse für die Linien 3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis 21. April. Für die S3 zwischen Erkner und Rahnsdorf bis 4. Mai. Für die S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord bis 25. April. Und für die S41 und 42 sowie die S46 zwischen Halensee und Westend. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio App.
Und damit wird es 6 Uhr am Mittwoch. Ich bin Angela Ulrich. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Gucken Sie auch manchmal diesen Livestream von den Knabberbaggern an der Ringbahn und der Westendbrücke in Berlin? Schon krass, wie fix der Abbruch da läuft. Zum Zustand von Brücken insgesamt in Deutschland gibt es indessen Neues und das ist nicht gerade beruhigend. Damit beginnt Werner Schoninger die Meldungen.
Die Brücken in Deutschland sind nach Einschätzung europäischer Verkehrsexperten in einem noch desolateren Zustand als angenommen. Zu diesem Schluss kommt die Organisation Transport and Environment. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Demnach müssen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bis zu 100 Milliarden Euro in den Ersatzneubau von Brücken investiert werden, die baufällig sind. Die Organisation weist darauf hin, dass vor allem in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen Autobahnen stark belastet seien. Ein Beispiel ist die A100 Ringbahnbrücke, die gerade abgerissen werden muss. Auf den Seeloer Höhen wird heute an den Beginn der Schlacht vor 80 Jahren erinnert. Bei dem Gefecht kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Zehntausende deutsche und sowjetische Soldaten getötet. Geplant sind unter anderem eine Kranzniederlegung und ein stilles Gedenken am Ehrenmal. Dazu wird nach Angaben des Landkreises Märkisch-Oderland auch der russische Botschafter Netschajew erwartet. Vorab hat eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes Diskussionen ausgelöst. Darin wird empfohlen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Belarus zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. Örtliche Politiker lehnen das ab. Man könne nicht Diplomaten von einem Gedenken an die eigenen Landsleute ausschließen, so der stellvertretende Landrat Hanke. Das Umweltbundesamt kritisiert, dass die Entfernungspauschale erhöht werden soll. Die im schwarz-roten Koalitionsvertrag vorgesehene Entlastung für Pendler sei umwelt- und klimaschädlich und auch sozial ungerecht, teilte die Behörde mit. Die Pendlerpauschale führe dazu, dass mehr Auto gefahren wird. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio Daniel Pokraka.
Christine Kornherr, Expertin für umweltschädliche Subventionen bei der Behörde, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die Pauschale setze Anreize für längere Arbeitswege und führe damit zu einem Wachstum des gesamten Verkehrsaufkommens. Union und SPD wollen die Entfernungspauschale erhöhen. Ab Januar nächsten Jahres sollen Pendler schon ab dem ersten Kilometer des Arbeitsweges 38 Cent absetzen können. Das gilt zurzeit erst ab dem 21. Kilometer. Für kürzere Strecken sind es 30 Cent pro Kilometer.
Das Land Brandenburg stellt nun doch mehr Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau bereit. Wie das Infrastrukturministerium in Potsdam am Abend mitgeteilt hat, sind für dieses Jahr 250 Millionen Euro vorgesehen. Das sind gut 30 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Bei den